SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Die US-Regierung will den Jumbojet annehmen, den das Emirat Katar Präsident Trump als Geschenk angeboten hat. Kritik sowohl von Demokraten als auch von seinen eigenen Republikanern hat Trump zurückgewiesen und gesagt, es wäre dumm, ein solches Angebot für ein kostenloses Flugzeug auszuschlagen. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Über 10 Jahre flogen der Emir und seine Familie mit der Luxus-Boeing 747. Jetzt soll sie von der US-Luftwaffe zur Air Force One umgerüstet werden. Bei der Schenkung halte sich das Verteidigungsministerium an, Zitat, alle Regeln und Vorschriften, teilte ein Pentagon-Sprecher mit. Und auch die nötigen Sicherheitsauflagen für ein Präsidentenflugzeug würden erfüllt. Experten schätzen den Wert des Flugzeugs auf mindestens 200 Millionen US-Dollar und die Kosten für die nötige Umrüstung auf rund 1 Milliarde US-Dollar. Demokraten und Republikaner hatten das Geschenk scharf kritisiert, weil Katar Terror finanziere und auf unlauterem Weg Einfluss auf Präsident Trump nehmen wolle und weil das Flugzeug mit Abhörgeräten ausgestattet sein könnte. Trump selbst wies kritische Nachfragen dazu am Rande eines Besuchs seines südafrikanischen Amtskollegen als, Zitat, Fake News zurück. Wenn Südafrika ihm ein Flugzeug schenken wollte, werde er das auch annehmen.
Ganz aktuell kommt aus Washington eine Meldung, vor dem jüdischen Museum dort sind offenbar 2 Menschen erschossen worden. Örtliche Medien berichten, es handele sich nach Angaben von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem um Mitarbeiter der israelischen Botschaft. Demnach sprach Israels UN-Botschafter Danny Danon von einem antisemitischen Terrorakt. Das FBI sehe aktuell keine akute Gefahr für die Öffentlichkeit. Bundesfinanzminister Klingbeil hat zum ersten Mal mit seinem US-amerikanischen Kollegen Bessent gesprochen, und zwar am Rand des G7-Finanzministertreffens im kanadischen Banff. Dabei ging es auch um die US-Zollpolitik. Aus Banff berichtet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Finanzminister Klingbeil spricht von einem guten Start der Zusammenarbeit mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Bessent. Am Rande des G7-Treffens in Kanada haben sich die beiden unter 4 Augen unterhalten. Im Interview mit der ARD nennt Klingbeil das Gespräch offen, gut und konstruktiv. Wir geben die transatlantischen Beziehungen nicht auf. Das sei die Botschaft, die Deutschland und die EU immer wieder klarmachen müssten, so Klingbeil. Die USA zeigen sich gesprächsbereit. US-Finanzminister Bessent hat Klingbeil nach Washington eingeladen. Die unberechenbare US-Zollpolitik ist zentrales Thema beim Treffen der G7-Finanzminister. Noch bis Mitte Juli liegt die geplante Erhöhung der Zölle auf alle EU-Produkte auf Eis. In der EU hofft man auf einen Durchbruch. Finanzminister Klingbeil zeigt sich in Kanada optimistisch. Ich gehe davon aus, dass wir mit Präsident Trump am Ende in all den wichtigen Fragen eine Lösung finden können, so Klingbeil. Sollte es nicht klappen, müsse die EU-Kommission aber vorbereitet sein.
Die neue Bundesbauministerin Huberts von der SPD will der Baubranche aus der Krise helfen. Huberts sagte im SWR, die Klage über zu viel Bürokratie beim Bauen sei berechtigt. Man müsse die Verfahren radikal vereinfachen und radikal beschleunigen, so die Politikerin aus Trier. Huberts will die Kommunen bei der Bauplanung einbeziehen. Viele Regeln könnten dabei zumindest vorübergehend ausgesetzt werden. Aber auch langfristig müsse sich etwas ändern, sagt die Ministerin.
Wichtig ist, wir müssen es radikal vereinfachen, wir müssen es radikal beschleunigen und auch die Technologien nutzen, die uns dabei helfen. Also Digitalisierung. Nicht jedes Amt muss jeden Vogel einzeln bewerten. Da kann man auch mal was entwickeln, sodass es dann eine standardisierte Bewertung gibt. Also da haben wir viele Ideen in der kompletten Regierung. Und meistens mangelt es ja nicht an den Ideen, sondern an der Umsetzung. Und da wollen wir schnell ran.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu will im Süden des Gazastreifens eine Zone für die Versorgung hunderttausender Menschen einrichten. Dort soll es dann keine militanten Kämpfer der Hamas geben, so Netanyahu. Israel sagt, die Terrorgruppe stehle Hilfsgüter, verkaufe sie und finanziere so ihren Kampf gegen Israel. Israel hatte Anfang der Woche eine monatelange Blockade von Hilfslieferungen für den Gazastreifen beendet. Seitdem sind zwar Dutzende Lastwagen über die Grenze gelassen worden, die Hilfe kam laut UN aber immer noch nicht bei der notleidenden Bevölkerung an. Diskriminieren deutsche Polizisten andere Menschen? Zumindest besteht das Risiko, dass so etwas passiert, in nahezu allen Bereichen der polizeilichen Arbeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Zur Diskriminierung durch Polizeibeamte kann es kommen, wenn Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihrer Hautfarbe häufiger kontrolliert werden. Es besteht aber auch bei Notrufen und Anzeigen das Risiko von Diskriminierung. Dann nämlich, wenn Anrufe von Obdachlosen, psychisch Kranken oder von Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nicht ernst genommen werden. Und auch in der Polizei selbst kann es zu Diskriminierungen kommen. Die Studienautorinnen haben in allen Bereichen Diskriminierungsrisiken bei der Polizei gefunden. Sie fordern eine stärkere Sensibilisierung sowie entsprechende Schulungen für Polizisten. Für die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann soll die Studie dazu beitragen, die Polizeiarbeit noch besser zu machen.
Tottenham Hotspur hat die Fußball-Europa League gewonnen. Das Team aus London setzte sich am Abend im Finale mit 1:0 gegen Manchester United durch. Aus der Sportredaktion Nele Christina Hüpper.
Den entscheidenden Treffer gab es in der 42. Minute, ein kurioses Eigentor. Nach einer Flanke lenkte Spurs-Stürmer Brennan Johnson den Ball mit der Wade ab, ehe United-Verteidiger Luke Shaw die Kugel unglücklich mit dem Oberarm ins eigene Tor beförderte. Durch diesen Triumph qualifizierte sich Tottenham Hotspur für die kommende Champions-League-Saison. Aktuell steht der Club aus London in der Premier League auf Rang 17, kurz vor den Abstiegsrängen.
Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte verlor am Abend gegen den Franzosen Alexandre Müller. Zverev sagte nach dem Spiel, er sei trotz Krankheit auf den Platz gegangen.
Dafür, dass ich 37 Mal gekotzt habe und 39,4 Fieber gehabt habe die ganze Nacht, fand ich das eigentlich ganz okay. Ich war 2 Punkte davon entfernt, das Match zu gewinnen. Also das spricht einiges, glaube ich, für mich eher.
Ein ARD-Podcast-Team hat das Rätsel um das Logo auf der Dönertüte gelöst. Es ist in fast jener Dönerbude zu sehen. Bisher war aber völlig unbekannt, wo es herkommt. Kevin Frisch fasst die ARD-Recherche zusammen.
Jeder kennt das Dönertütenbild, keiner beachtet es so wirklich. Ein Mann mit Kochmütze, der Fleisch von einem Dönerspieß schneidet. Darüber steht Döner Kebab, das Ganze komplett in Rot. Designt hat es wohl der Grafiker Mehmet Unay in den 80ern. Der Dönerauftrag war eigentlich nur ein Lückenfüller. Der Koch auf dem Bild hatte ursprünglich einen Rollbraten in der Hand. Unay tauschte den Braten gegen ein langes Dönermesser aus, dazu der Spieß, fertig. Dass das Bild so berühmt und ikonisch werde, hatte er nicht erwartet. Auch jetzt will er aber keine Rechte daran. Er freue sich einfach, etwas geschaffen zu haben, das andere lieben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken im Süden nass. 11 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir können recht schnell Geld ausgeben, allein indem wir die Karte, das Handy, die Uhr oder unseren smarten Ring neben die Kasse halten. Dann können wir mit dem, was wir gekauft haben, nach Hause gehen. Wir sprechen in dieser Woche in unserer SWR aktuell Serie Bar oder mit Karte über das digitale Bezahlen. In vielen Ländern ist das selbstverständlich, in jedem Laden mit Karte zahlen zu können und sei es noch so ein kleiner Kiosk. In Deutschland haben, so scheint es, Restaurants vor allem und auch viele Händler Probleme damit. Die neue Bundesregierung will das ändern und hat im Koalitionsvertrag zumindest mal die Absicht formuliert, dass diese Händler und Gastwirte eine digitale Bezahloption verpflichtend anbieten müssen. Konkrete Pläne dazu gibt es aber noch nicht. SWR-Reporterin Lucrezia Garte hat mit Gastronomen in Rheinland-Pfalz gesprochen und auch Menschen in Mainz gefragt, wie sie am liebsten bezahlen.
Ich bezahle meistens mit Karte, weil es einfach schneller geht.
Am liebsten eigentlich mit der Karte. Ich habe nämlich nie Bargeld dabei.
Am nervigsten Bargeld. Irgendwie ein bisschen umständlich. Mit dem Handy ist direkt passend.
Aber das geht lange nicht überall.
Hallo Axel, kannst du mir einen Cappuccino machen?
Ja, klar, sehr gerne.
Im Café Kaffeejunge in Koblenz zum Beispiel gibt's nur Cash. Geschäftsführer Axel Junge will kein digitales Bezahlsystem.
Ich finde das also ein bisschen spooky. Leute kommen rein und wollen zum Beispiel 1,10 € für eine Praline, halten sie ihre Karte hin.
das hat normalerweise ein Portemonnaie. Ne? Und warum digital? Stammgäste, die wissen, dass hier immer mit Bar bezahlt wird oder dass gegenüber eine Bank ist und dann holen die ihre 60 Euro für ihre 2 Packungen Kaffee und dann ist auch in Ordnung.
Außerdem sieht Axel Junge es nicht ein, dass er bei Kartenzahlung für jeden verkauften Kaffee einen bestimmten Prozentsatz an den Zahlungsanbieter abgeben muss.
Ich mache doch ein Geschäft mit einem anderen Menschen. Der andere Mensch möchte ein Cappuccino haben. Ich möchte das Geld haben. That's it. Warum soll noch jemand anderes eine Firma dran verdienen?
Tatsächlich kostet digitales Bezahlen die Gastronomen Geld. Die Gebühren variieren, erklärt SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes.
Gängig ist zum Beispiel, dass das Lesegerät und Servicepauschale vom Anbieter sich so auf 15 oder 20 Euro im Monat summieren. Und dann kommt nochmal für jede Transaktion eine Gebühr obendrauf. Bei EC-Zahlungen sind es oft nur 0,3, 0,4% vielleicht vom Umsatz. Bei Kreditkarte häufig über 1%, manchmal sogar bis zu 3,5.
Heißt, zahlt jemand 100 Euro mit Kreditkarte, gehen zwischen 1 und 3 Euro an den Zahlungsanbieter. Ein Unternehmer, der in Rheinland-Pfalz 14 Restaurants betreibt, hat uns erzählt, ihn koste das digitale Bezahlen ca. 12.000 Euro im Monat. Doch auch Bargeldverkehr kostet. Denn die Banken nehmen für Wechselgeld Gebühren plus Geld zählen ist fehleranfällig und es braucht Personal, das das Geld zur Bank bringt. Die Mainzer Gastronomin Georgine Rippert hat deshalb vor 1,5 Jahren in ihrem Café George reine Kartenzahlung eingeführt. Ihre Kunden reagieren positiv, sagt sie.
Viele sagen auch, dass es total toll wäre, wie in Skandinavien, dass es jeder so machen sollte und dass sie das total befürworten. Wir fahren damit sehr gut.
Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz appelliert übrigens an die Gastronomen, sich vor allem in den Tourismusregionen für digitales Bezahlen zu öffnen. Denn wenn man nur Bargeld nimmt, könnte man internationale Gäste vielleicht vergraulen.
Läuft's denn wirklich, wie wir immer wieder hören, im Ausland so viel besser mit dem digitalen Bezahlen? Das schauen wir uns morgen genauer an in unserer SWR Aktuell-Serie Bar oder mit Karte.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
5000 deutsche Soldaten werden auf Dauer in Litauen stationiert. Das zeigt, die NATO stellt sich einem möglichen Angriff Russlands entgegen. Teil dieser Strategie ist auch die Bundeswehr-Panzerbrigade, die heute offiziell in Litauen aufgestellt wird. Wie wichtig die Bundesregierung das findet, zeigt sich daran, dass nicht nur Verteidigungsminister Pistorius ins Baltikum reist, sondern auch Kanzler Merz. Der Ausblick von Johannes Koch.
Man liege im Zeitplan, heißt es vom Kommandeur der Brigade Christoph Huber. Aktuell sind bereits 500 deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert. Ihr Auftrag? Den Aufbau der neuen Brigade vor Ort organisieren. Denn schon in 2 Jahren soll die Panzerbrigade 45 auf gut 5000 Soldatinnen und Soldaten angewachsen sein. Dafür werden aktuell gleich mehrere Militärstandorte errichtet oder ausgebaut. Auch Schulen und Kindergärten für Angehörige der deutschen Soldaten müssen gebaut werden. Die dauerhaft in Litauen stationierte Panzerbrigade war vor 2 Jahren von Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt worden. Sie soll zur Abschreckung an der Ostflanke der NATO beitragen.
Die Litauen-Brigade der Bundeswehr und der Besuch von Kanzler und Verteidigungsminister. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die dauerhafte Stationierung von bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten an der NATO-Ostflanke gilt als Leuchtturmprojekt der Zeitenwende. Die Bundeswehr betritt damit Neuland. Für den neuen CDU-Kanzler ist der Besuch der Litauen-Brigade ebenfalls eine Premiere. SPD-Verteidigungsminister Pistorius, der kennt sie schon aus seiner letzten Amtszeit. Damals hat er auch Bekanntschaft mit dem strengen litauischen Winter gemacht. Anfangs war es auch nicht ganz einfach, genug interessierte deutsche Soldatinnen und Soldaten für diesen Dauereinsatz zu finden. Die Litauer kommen ihnen aber in vielen Punkten entgegen. Für die mitreisenden Familien soll es deutschsprachige Kindergärten und Schulen geben. Und die Bundeswehr darf steuerfrei an ihre Soldaten Tabak und Alkohol verkaufen. Dabei rücken die Litauer sogar von ihren strengen Alkoholgesetzen ab. Normalerweise darf abends ab 20 Uhr, sonntags sogar schon ab 15 Uhr nachmittags, kein Alkohol in Litauen mehr verkauft werden. Fürs deutsche Feierabendbier macht das Gastgeberland eine Ausnahme. Darauf ein fröhliches Isvaikata. Das heißt Prost auf Litauisch. Um das korrekt auszusprechen, sollte man allerdings nicht zu viel Bier trinken.
Nochmal zurück zu Donald Trump. Der lässt sich, wie gehört, zwar Flugzeuge im Millionenwert schenken, aber selbst, der kassiert für Menschen, die ihm nahe kommen wollen. Die exklusivste Einladung der Welt, heißt es. Die kann man sich kaufen. 220 meist anonyme Spender haben in Trumps Kryptowährung investiert, damit sie beim Abendessen in Trumps Golfclub dabei sein können, heute. Und wem das noch nicht exklusiv und superlativ genug ist, die 25, die am meisten Geld an Trumps Familie überwiesen haben, bekommen sogar einen, Zitat, ultra-exklusiven privaten VIP-Empfang mit dem Präsidenten. Birgit Eger blickt darauf.
Die meisten der 220 Gäste und Gewinner des Trump-Coin-Spendenwettbewerbs wollen bei dem Dinner anonym bleiben. Journalisten und Kameras sind nicht zugelassen. Alle haben eins gemeinsam. Sie haben mindestens 2 Millionen US-Dollar in den Trump-Coin investiert. Alles, um bei dem Essen in dem Golfclub der Trump-Familie dabei zu sein. Blick auf die schöne Landschaft inklusive. Ärgerlich, wenn die Investition in das Trump-Coin-Roulette für das Dinner nicht gereicht hat. Wie für die Logistikfirma Fry Technologies, die nur 1,2 Millionen US-Dollar in die Coins investierte, so die Washington Post. Das reichte für Platz 250. Leider nicht dabei. Das Weiße Haus bestreitet, dass der Präsident einen persönlichen Vorteil von dem Galaessen haben könnte. Spendendinner für Präsidenten hat es immer gegeben. Das Ungewöhnliche in diesem Fall, die meisten Spender sind nur dem Gastgeber bekannt. Die Öffentlichkeit kann nicht nachvollziehen, wer Einfluss auf den Präsidenten nehmen kann.
Von sehr viel Geld zu viel zu wenig Geld. Um das unterfinanzierte und überlastete Pflegesystem zu entlasten, fordert die SPD in Baden-Württemberg das landesweite Gemeindeschwestermodell. Das wird schon in Rheinland-Pfalz praktiziert. Die Fraktion bringt heute einen Gesetzentwurf in den Stuttgarter Landtag ein. Knut Bauer.
Das Konzept Gemeindeschwestern setzt auf die Beratung von betagten, noch nicht pflegebedürftigen Menschen. Etwa zu ihrer sozialen Situation oder der gesundheitlichen Versorgung. So könne Lebensqualität erhalten bleiben und Pflegebedürftigkeit hinausgezögert oder vermieden werden, argumentiert die SPD-Landtagsfraktion. Gleichzeitig würden Angehörige und Pflegekräfte entlastet. In Rheinland-Pfalz gibt es seit 2 Jahren ein Landesprogramm mit aktuell 79 Pflegefachkräften als Gemeindeschwestern.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn gibt heute bekannt, welche Unis in Deutschland auch in Zukunft besonders viel Geld und Chancen auf den Titel Exzellenzuniversität bekommen. Unter anderem hat Tübingen beste Aussichten, sagt SWR-Reporterin Mia Zundel.
Es geht um richtig viel Geld und um Arbeitsplätze. Viele Unis haben sich mit sogenannten Clustern beworben. Das sind Forschungsprojekte an den Universitäten, an denen mehrere Fachrichtungen beteiligt sind. In Baden-Württemberg geht es um die Universitäten Tübingen, Heidelberg, Konstanz und das Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Besonders viele Clusterzusagen erhofft sich Tübingen, das allein 9 Anträge gestellt hat. Das sind so viele wie in ganz Bayern. Die Uni Heidelberg hat 4 Bewerbungen eingereicht, Karlsruhe 3. Ulm hat bisher noch keine Exzellenzgelder erhalten und hofft jetzt auf einen Zuschlag.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.